Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Viel gefragter Experte, vor allem zur deutschen Innenpolitik. Oder ganz einfach Albrecht von Lucke, Politikwissenschaft mit Leidenschaft. Herzlich willkommen.
Danke, Herr Frenzel. Guten Tag.
Wir schauen am Anfang dieser neuen Woche auf die aktuellen Themen zwischen Corona, Russland-Ukraine-Krise und dem Neuanfang der CDU. Und tja, ich bin gespannt, lieber Albrecht von Lucke. Es gibt zwei Lager in unserer Zuhörerschaft. Schönen guten Tag erstmal an Sie alle. Herzlichen Dank für die vielen E-Mails, die kamen, nachdem Albrecht von Lucke zum letzten Mal zu Gast war. Daher weiß ich das nämlich von den zwei Lagern. Das eine wünscht sich, hoffentlich streiten die sich heute wieder so schön. Das andere wünscht sich, hoffentlich streiten die sich heute nicht wieder so heftig. Man kann es keinem recht machen am Ende.
Nein, das stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite, wer uns kennt, lieber Corbinian Frenzel, weiß, wir streiten uns ja nur in der Sache bei großmöglicher Sympathie. Also insofern empfinde ich das als hochproduktiv und nur gewinnend.
Ich habe mir übrigens überlegt, wenn es zu hitzig wird und wir zu schnell werden, dann halte ich einfach dieses Foto hier hoch. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ja. Wer ist da zu sehen?
Das ist der domestizierende Bundeskanzler Olaf Scholz, der jede Debatte kalmiert und herunterfährt. Also das wollen Sie mir damit zeigen. Sie machen den Scholz und die Raute schwingt immer gleich mit. Beruhigen Sie sich, Herr von Lucke.
Mal sehen, ob es wirkt. Erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Germany's Next Ministerpräsidentenkonferenz läuft gerade. Seit einer guten halben Stunde sehen sich die 16 Gesichter der Landeschefinnen und Chefs einmal mehr in einer Videokonferenz. Ab 14 Uhr kommt Gesicht Nummer 17 dazu. Das des Bundeskanzlers. Und im Grunde können wir Ihnen jetzt schon sagen, es wird wohl nichts Neues geben. Weder Lockerung noch Verschärfung. Und jetzt ist die Frage, und die geht an meinen heutigen Gast, Albrecht von Lucke. Liegt das daran, dass das Pandemiemanagement insgesamt ganz ausgewogen gut läuft? Oder ist es langsam eher die Kapitulation vor der Omikron-Welle, so nach dem Motto, wir kriegen das eh nicht mehr unter Kontrolle?
Nein, das sehe ich bisher nicht so. Tatsächlich wird man sagen müssen, die allerschlimmsten Befürchtungen sind noch nicht eingetroffen. Ich glaube auch, vielleicht geht der Kelch an uns vorüber. Trotzdem war es natürlich höchst vernünftig, zunächst einmal anzunehmen, dass ob der Masse der Omikron-Infektionen die Zahl derer, die dann auf den Intensivstationen landen könnten und würden, sehr hoch sein würde. Momentan sieht es ja besser aus. Also wir können vielleicht über den Peak hinwegkommen, so er sich in den nächsten Tagen abzeichnet. Dann hätte man tatsächlich das Glück gehabt und auch durch die Leistung natürlich der Politik es geschafft, die Omikron-Welle zu bewältigen. Deswegen ist heute ja nur so etwas, Sie haben es angekündigt gehabt, wie Nachrüstung angesagt, die PCR-Tests gehen zur Neige. Die Priorisierungsgrenzen müssen festgelegt werden, aber ansonsten weiter wie bisher. Man wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen wissen, ob es dramatisch wird oder ob wir es geschafft haben.
PCR-Test, Sie haben es angesprochen, ist quasi das Einzige, was da nach der Vorlage der Gesundheitsminister wirklich dann entschieden wird, dass die nämlich reduziert werden auf die wirklich wichtigen medizinischen Bereiche, medizinisches Personal. Deswegen bin ich auch so ein bisschen auf diesen Gedanken gekommen, Kapitulation, weil man einfach feststellt, wir kriegen es nicht mehr hin. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ach, wir müssen es gar nicht so genau wissen, ist gar nicht so wichtig, dass wir wirklich bei jedem das genaue Testergebnis haben, sicherer als bei den Schnelltests.
Ja, damit haben Sie recht. Das ist natürlich aber ein Faktor. Natürlich wird man feststellen können, es wäre gut, mehr zu haben. Es wäre auch gut, die Prüfung und den Check weiter ausweiten zu können. Wenn man befürchten muss, dass das jetzt voll zu Buche schlägt und dann kann das noch verschärfend wirken. Ich würde aber sagen, die Kardinalfrage ist das, so scheint es jedenfalls ja gegenwärtig nicht. Sonst hätte man vielleicht sogar Verschärfung der Maßnahmen eingeleitet. Die eigentliche Frage, und die lauert natürlich im Hintergrund, ist natürlich die angekündigte Impfpflicht. Die große Frage wird sein, selbst wenn man die Omikron-Welle zu reiten in der Lage ist, vielleicht sogar ein höheres Maß von dann quasi Impfungen, also die Herstellung einer gewissen endemischen Lage herstellen könnte. Die Frage und die Ankündigung der Impfpflicht bleibt weiter im Raum. Olaf Scholz hat sie heute gerade in einem großen Interview in der Süddeutschen Zeitung nochmal unterstrichen. Und da besteht aber die Ironie darin, dass das durch diese Lage nicht unbedingt leichter wird. Denn die Frage ist ja die, gegen welchen Virus soll dann diese Impfpflicht wirken? Bleibt eine Impfpflicht so, denn die Omikron-Welle bewältigt wird? Bleibt die Impfpflicht dann das sofort gebotene Mittel? Oder müssen nicht, und das wäre meine These, müssen nicht eigentlich im Sommer all die Maßnahmen zunächst einmal mit ganz großer Kraft in Gang gesetzt werden, die man im letzten Sommer verpasst hat?
Also
eine viel größere Kampagne, wie es beispielsweise der Bremer Bürgermeister Bobenschulte geschafft hat, der ganz gezielt in Risikogruppen gegangen ist, der Aufklärung gemacht hat, in allen Sprachen, der es damit erreicht hat, genau die Quote bis über 80% hochzutreiben, was der Bund nicht geschafft hat. Und ein letztes will ich noch sagen, ein letztes ganz entscheidend, auch die grundsätzliche Frage, denn die sind ja viele Gleichgültige noch immer im Lande, die gesagt haben, und vielleicht sogar jetzt sogar, und das ist das Fatale, vielleicht durch das Abreiten von Omikron sich wieder bestätigt fühlen und sagen, ach komm, es wird schon nicht so schlimm. schlimm, ich bleibe zu Hause. Man kann meines Erachtens einen nicht unerheblichen, einen ziemlich großen Teil kann man auch durch finanzielle Angebote versuchen zu ködern.
So, darüber haben wir beim letzten Mal nämlich genau gestritten, ja, ob 100 Euro besser sind
als Die haben ein besseres Gedächtnis, sehen Sie da.
Oder aber ob man sagt, nein, dann machen wir es lieber zur Pflicht. Ich meine, Sie haben Herrn Bovenschulte, Bremen angesprochen, das leuchtende Beispiel. Insofern hat ja diese Pandemie leider auch einen gewissen ironischen Grundton, weil sie die Weltmeister von eben dann immer mal wieder zurückwirft. Bremen dann auf einmal das Bundesland mit einer der höchsten Inzidenzen, trotz der hohen Quote. Aber Sie haben gesagt 80%. Wenn ich Olaf Scholz heute im Interview sehe und auch Expertinnen und Experten, dann höre ich 90%. Und ich frage mich, ob bei allem guten Willen diese 10%, 10, 15% Lücke, ob man die wirklich aufgefüllt kriegt.
Ja, ist völlig richtig. Er spricht von 90 und wahrscheinlich würden andere Wissenschaftler sagen, man kommt mit 95 in die Region des Machbaren. Es ist nur trotzdem erforderlich, dass diese Maßnahmen eingeleitet werden, weil es wird meines Erachtens eine gestaffelte Anlage sein müssen. Es ist ganz klar, verfassungsrechtlich ist die Impfpflicht das im Moment dramatischste Mittel. Und das bleibt sich auch. Es ist die Impfung als Impfpflicht ein erheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und es bleibt jeder Regierung vorgeschrieben, alle davor noch möglichen geringeren Mittel in Gang zu setzen. Und solange diese Mittel nicht ausgeschöpft sind, ist diese Impfpflicht umso angreifbarer. Und gerade wenn wir durch das Abreiten von Omikron, wenn es denn vielleicht März, April tatsächlich ausklingt, wenn wir dann tatsächlich 4 Monate Zeit haben, dann wird der Staat alles Erforderliche unternehmen müssen, um dann vielleicht im August und dann mit größerer Legitimation, wenn er dann wirklich sagen kann, wir haben alles getan, was möglich war, er wird mit größerer Legitimation dann sagen können, jetzt müssen wir zur Impfpflicht greifen.
Aber lieber Albrecht von Lucke, wenn wir dieses Gespräch im Januar 2021 geführt hätten, genau unter diesen Prämissen, hätte ich gesagt, ja, kann man machen. Genau das ist ja schon gemacht worden.
Gar
glauben Sie denn wirklich, dass, wenn jetzt die Welle witterungsbedingt, ja, wie wir es schon eben gesehen haben, runtergeht. Wenn das eintritt, was möglicherweise ja viele sich erhoffen und die WHO jetzt auch sagt, das Pandemieende für Europa nach der Omikron-Welle ist auf einmal plausibel. Wenn all das mitschwingt, dass dann die, die bisher impfskeptisch waren, sagen, aber jetzt überlege ich es mir nochmal, die sind doch dann erst recht raus.
Also mit Verlaub, jetzt schreiben wir uns ja wieder freundschaftlich kollegial, damit ich das gleich ankündigen darf, so muss es ja sein. Nicht die Ankündigung, aber der Streit. Ich habe da ein ganz anderes Erinnerungsvermögen an das letzte Jahr, lieber Herr Frenzel. Ganz im Gegenteil, es wurde gerade nichts gemacht nach dem Beschluss im letzten Januar. Frau Merkel hat groß erklärt, wir machen allen ein freundliches Angebot. Es ist nie eine, und das ist doch das Versagen, darüber haben wir doch x-mal gesprochen, der ganze Sommer wurde seitens der Politik, weil zwei Volksparteien sich im Wahlkampf befanden, aus großer Koalition stammt und keinerlei Interesse daran hatten, ihre Politik in der Corona-Krise, die ja nicht gerade eine Erfolgsgeschichte war, zu thematisieren. Nichts wurde über die Impfpflicht gesprochen. Wir hatten eine historische Flut, wir hatten ganz andere Themen. Das Thema Impfpflicht, übrigens auch seitens des Bundespräsidenten im Sommer letzten Jahres, mit nichts angesprochen. Es hätte ja dringende Aufrufe geben können. Ich sagte schon damals, wo bleiben die Kampagnen? Und jetzt sage ich, das ist die Ironie der Geschichte. Wir sind genau, da haben Sie völlig recht, wir sind genau am selben Punkt wie im letzten Jahr. Und die gleiche Verpflichtung der Bundesregierung existiert meines Erachtens wieder. Sie muss alles Erforderliche tun, damit, und jetzt kommt der springende Punkt, damit nicht am Ende, da bin ich ganz anderer Ansicht als Sie, die harten Kandidaten, die man in der Tat nicht kriegen wird, die ganz leichtfertig sagen können, ihr habt ja gar nicht alles versucht. Momentan läuft man Gefahr, viele Menschen, die man noch kriegen kann, nicht zu gewinnen. Und das muss man versuchen. Es ist auch verfassungsmäßig geboten. Und ich befürchte eben tatsächlich, wenn man das nicht alles macht, dann wird die Polarisierung in der Gesellschaft weit größer. Momentan sind noch viele zu gewinnen. Wenn die erst gewonnen sind, dann ist die Möglichkeit, dann gegen die harten Verweigerer auch entschiedener vorzugehen, leichter. Und man wird nicht so viele ins Lager der totalen Verweigerer treiben.
Ich glaube ja, vielleicht ist das mein persönliches Angebot an dieser Stelle. Vielleicht könnte man mit einem politischen Trick arbeiten. Die Impfpflicht, also wie beim Fußball, einen Spielzug andeuten und ihn dann doch nicht durchziehen. Die Impfpflicht auf den Weg bringen und damit dann durch die Hintertür, durch den sanften Druck, der mit der Aussicht der Impfpflicht schon da ist, die Impfquote so erhöhen, dass wir sie am Ende gar nicht mehr brauchen.
Das ist ja im Juristischen vollkommen bekannt. Das wäre ein Vorratsbeschluss, ein ganz probates Mittel. Nur ist es ein Problem, wenn der Eingriff so gravierend ist. Wir sehen übrigens gerade in Österreich, wie genau die Einführung der Impfpflicht fast zu scheitern droht, weil die gleichen Verhältnisse so schwierig sind. Und übrigens noch vieles, und das ist der nächste Punkt, ja tatsächlich noch gar nichts geklärt ist. Brauchen wir das besagte Impfregister? Wer kontrolliert? Ich fand das hoch bemerkenswert. Letzte Woche ein ganz beeindruckender Text in der Frankfurter Allgemeinen Allgemeinen Zeitung. Da meldete sich der Chef des Deutschen Beamtenbundes zu Wort. Und er sagte, wir als Staat kriegen permanent bei der Frage der Kontrolle Aufgaben übergeholfen, bei denen der Staat gar nicht sagt, also die Regierung gar nicht sagt, wie sie eigentlich durchgesetzt werden sollen. Das heißt, hier ist wieder eine, und das ist mein Problem, hier droht eine gewaltige Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit aufzutun, die ja bereits in der Ankündigung angelegt war. Deswegen war das so ein kardinaler Fehler von Olaf Scholz, übrigens im Chor mit all den anderen, sofort eine Impfpflicht zu versprechen. Die Regierung hat sich faktisch in eine eigene Impfpflichtfalle begeben. Sie hat ja noch nicht mal eine eigene Mehrheit hinter sich. Herr Kubicki, sei Undank, der sich sofort frontal gegen ihn gestellt hat. So, damit will ich sagen, jetzt kommt man aus dieser Falle nicht so leicht raus und keiner hat die Antwort darauf gegeben, wie es im Tatsächlichen überhaupt durchgesetzt werden soll und damit überhaupt geeignet ist, auch als eine absolut verfassungsrechtliche Notwendigkeit. Das muss alles noch geklärt werden, deswegen haben Sie insofern recht. Es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis man überhaupt diese Voraussetzung geklärt hat und dann kann sie vielleicht als letztes Mittel wirklich kommen.
Wenn Albrecht von Lucke sagt, dass ich teilweise recht habe, dann mache ich an dieser Stelle am besten einen Schnitt, bevor wir wieder über was anderes weiter streiten. Wie groß ist die Kriegsgefahr? Wie groß ist die Gefahr, dass Russland die Ukraine angreift? Da gibt es die amerikanische Antwort vom Wochenende. Die USA lassen jetzt die Angehörigen der Botschaftsmitarbeiter aus Kiew ausfliegen. Und es gab eine deutsche Antwort vom mittlerweile ehemaligen Marinechef, Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach.
Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens? Nein, das ist Nonsens.
Nonsens, sagt der Mann, der seinen Job mittlerweile los ist, Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wenn Sie diese beiden Pole sehen, amerikanische Reaktion und diese deutsche Wortmeldung, welche Antwort ist für Sie plausibler?
Naja, zunächst muss man feststellen, dass der Vizeadmiral noch völlig anderes gesagt hat. Das macht es ja weit interessanter. Ich wundere mich schon, erstens zu Ihrer Aussage, wie geopolitisch beschlagen dieser Mann zu sein scheint, dass er der Meinung ist, es sei Nonsens, dass sich Russland ein weiteres, sage ich ausdrücklich, Teil der Ukraine sichern könnte. Wenn er es derartig abschlägig bescheidet, dann steht ihm die Geschichte entgegen, denn im Falle der Krim und im Falle der mittlerweile sogenannten autonomen Republiken, jedenfalls in der russischen Diktion oder Volksrepubliken, wie es dann noch schöner heißt, hat Russland das längst getan. Die Grenzen sind ja bereits verschoben worden. Aber der Eklat und der Skandal ist natürlich noch ein völlig anderer. Er hat ja zweierlei gesagt. Er hat gesagt, die Krim bleibt russisch. Das war ungehörig deshalb, weil es wahrscheinlich tatsächlich so ist. Und das hat den Affront ausgemacht, weil es natürlich das Eingeständnis war, realpolitischerseits, man wird dagegen nichts mehr anrichten können. Das ist in der Tat etwas, was man so nach außen nicht wohl sagen darf, vor allem nicht eines Vizeadmirals wegen, der letztlich ja nicht Außenpolitiker ist, also in einer Aktion tätig wird, die ihm gar nicht zusteht. Aber das Zweite war dann noch interessanter. Er hat gesagt, als überzeugter, ich will fast sagen orthodoxer Katholik, tiefsten Glaubens katholischer Art, hätte er eigentlich eher die Vorstellung, dass man an der Seite Russlands gegen China zieht. Das waren die Aussagen, die im Kern den Rücktritt hervorgerufen haben. Die sind natürlich so unfassbar, dass man sich fragt, wer eigentlich bei uns in der höchsten Admiralität steht. Das ist der Chef der Marine, zweithöchster Dienstgrad, den es überhaupt gibt im Militär. Aber insofern finde ich, und das macht es so dramatisch, beide Aussagen verheerend. Die Tatsache, dass Russland quasi, ich will es hart formulieren, nicht gerade eingeladen wird, aber dass der Rückzug der US-amerikanischen Botschaftsangehörigen natürlich deutlich signalisiert, genau das Gegenteil von dem, was der Vizeadmiral behauptet, offensichtlich haben die Amerikaner so große Sorgen davor, dass die russische Streitmacht von 100.000 Truppen nicht nur einmarschieren, einen Teil annektieren könnte, ja dann möglicherweise sogar auf Kiew gehen könnte, denn das ist ja wohl die große Sorge, das ist dann Richtung Hauptstadt, wo die Botschaftsangehörigen sind, gehen könnte, das muss man wohl offensichtlich so ernst nehmen, dass es dem, was der Admiral sagt, regelrecht Hohn spricht.
Ich finde es insofern interessant, was Sie angesprochen haben, die Frage, inwieweit ist das eine Einzelmeinung? Wenn es so eine ist, dann ist die ja wahrscheinlich nicht in den letzten Tagen entstanden, sondern baut auf einem Gedankengerüst. Ich muss dann, wenn wir weiter zurückgehen in die Geschichte, an Rapallo denken. Ja? Also diese Frage, inwieweit offenbar dieser Geist im Zweifel die westliche Allianz auch mal zurückstehen zu lassen, weil man auch Richtung Russland blickt, inwieweit das etwas ist, was offenbar noch lebendig ist oder zumindest ein paar Gedanken inspiriert.
Ja, das ist zutiefst lebendig. Das erleben wir doch in weiten Teilen. Ich will gar nicht von der Linkspartei oder auch übrigens Teilen der AfD sprechen. Da kann man den alten, übrigens Großmächte-Brückenschlag zwischen Russland und Deutschland und dem Nachbarn Russland, der übrigens immer vergisst, dass da noch ein paar kleinere Staaten dazwischen liegen.
Die gar nicht so klein sind.
Die leider zum Glück gar nicht so klein sind. Das übrigens immer zu unserem, das ist alles ja kaum ironisch zu überbieten, zu unserem Glück gewissermaßen als Cordon Sanitaire ziemlich groß sind, weil sie uns gewissermaßen den den russischen Bären ziemlich vom Leibe halten. Aber es gibt natürlich immer noch diese ungeheuren, alten, romantisch daherkommenden Ideen. Da sind die zwei großen Staaten, Russland, Deutschland, in tiefer Sehnsucht, romantischer Art verbunden. Bloß, sie werden natürlich durch die Realitäten regelrecht konterkariert. Alle, die ja zum Teil zu Recht sagen, ja, es gab eine Phase, in der man auch Wladimir Putin wird unterstellen müssen, dass er einen anderen Zugang zum Westen gesucht hat. Alles richtig. Und der Westen hat sich meines Erachtens auch in erheblichem Maße schlecht und falsch verhalten. Es gab ja eine zu starke und zu strikte Ausdehnungsbereitschaft der NATO und auch zum Teil der EU. Aber es ist doch ganz ersichtlich nicht zu verkennen, dass seit geraumer Zeit Wladimir Putin den Hebel regelrecht umgelegt hat. Und insofern, um es historisch dann auch anzudocken, ist natürlich die Gegenparallele, die viele ziehen, die Londoner Konferenz von 1938. Also das Appeasement-Abkommen, die Aussicht Chamberlains, die große Hoffnung, wir haben den Krieg verhindert, Chamberlain kommt strahlend nach Hause, meint Hitler den Krieg quasi untersagt zu haben, dass der Abkommen hält nur Bruchteile von Sekunden und die nächste Intervention findet statt. Ich will nun, da wäre es ja verheerend, keinerlei Parallele herstellen. Es kam lustigerweise, war neulich eines ukrainischen Politikers, dem ich das gar nicht vorwerfe, der sagte, auch vor allem die westskandalierende Politik Putins, erinnere ihn an Goebbels, das ist nicht meine Diktion, aber man muss schon überlegen, und das ist so ironisch, und feststellen, dass Putin mit dieser Androhung schon heute alleine der Androhung der 100.000, die an der Grenze stehen, maximalen Erfolg gehabt hat. Und das macht die Dramatik aus. Er hat das ganze europäische Lager gespalten. Wir haben gegenwärtig eine Diskussion, und darum geht es ja im Zuge der europäischen Außenminister, die jetzt unter anderem auch mit Herrn Blinken zusammenkommen, den US-Außenminister. Es geht um die Frage, wie verhält sich eine Europäische Union, welchen gemeinsamen Weg findet sie im besten Sinne, während auf der einen Seite die Anrainer Russlands, die Esten, also die baltischen Staaten, durchaus sagen, wir müssen dem Notwehrersuchen der Ukrainer zur Hilfe kommen, wir müssen ihnen sogar Waffen liefern, und die anderen sagen, wir dürfen auf keinen Fall irgendwie nur die Eskalationsspirale weitertreiben, weil genau das Putin zum Anlass nehmen könnte, dann mit dem Argument, die NATO betreibt weiter Kriegspolitik, dann loszuschlagen. Hm. Beides hat eine gewisse Berechtigung, aber es hat bereits jetzt die Europäische Union maximal gespalten. Bereits da hat Putin gewissermaßen einen Sieg erzielt. Und deswegen ist es so ironisch, wenn jetzt Olaf Scholz im heutigen, ich sprach es an, in dem Interview heute schreibt in der Süddeutschen Zeitung, er sagt, eine vernünftige Erklärung, also dafür, für den gewaltigen Aufmarsch mit 100.000 Mann an der ukrainischen Grenze gibt es nicht, ist eine völlige Verkennung der Lage. Natürlich, für Putin gibt es absolut eine Erklärung. Er hat bereits jetzt mit dem einzigen Mittel, neben den Ressourcen, die er hat, dem Militär, eine maximale Wirkung der Verunsicherung in die Europäische Union getrieben.
Und seine Außenministerin hat es ja bei der Reise nach Moskau zu Lavrov auch eindeutiger gesagt. Man muss es klar als Bedrohung wahrnehmen, wenn 100.000 Mann an der Grenze stehen. Lassen Sie uns gleich nochmal auf diese Frage schauen, was die europäische, die NATO, die westliche Politik tun könnte. Aber nochmal kurz zu der durch den Vizeadmiral ausgelösten kleinen Irritation an diesem Wochenende. Sie wirft ja vor allem auch ein Licht auf Deutschland. Das hätte ja gar nicht auch über die deutschen Grenzen hinaus so viel Widerhall gefunden, wenn darin sich nicht auch widerspiegeln würde, so eine gewisse Unsicherheit, wo steht Deutschland eigentlich in diesem Konflikt?
Ja, absolut. Und das ist sicherlich parteiübergreifend. Man kann ja die, ich sage gelinde gesagt, hochirritierenden Äußerungen aus beiden Parteien greifen, wenn wir nur daran denken, wie Markus Söder sich eingelassen hat. Also in einem Maße russlandfreundlich und die Gefahr verniedlichend. Also man muss immer beste Verhältnisse herstellen. Also da war auch keinerlei Bewusstsein. Übrigens natürlich auch immer mit dem Bewusstsein, damit kommen wir deutschen Wirtschaftsinteressen entgegen. Es gibt eine große Phalanx der Wirtschaftsführer, die natürlich sagen, das Allerwichtigste ist die Integrität, also das Nichtangreifen der Wirtschaftsbeziehung. Aber es gibt natürlich, und das müssen wir uns alle leider eingestehen, wahrscheinlich wir alle, es gibt seit eigentlich, spätestens seit der Invasion in die Ostukraine, der Annexion der Krim, wie auch der Übernahme der sogenannten Autonomen oder Volksrepubliken, es gibt nach wie vor keine wirkliche außenpolitische Debatte, die mit der Frage umgeht, wie geht man gegenüber einem potenziellen Aggressor um. Diese Debatte hat es nicht gegeben, und wenn wir Äußerungen, ich denke nur an die des Generalsekretärs der SPD, Kevin Kühnert, denken, der noch vor kurzem sagte, also es ist doch ganz klar, wir müssen die völlig privatwirtschaftliche Ostsee-Pipeline müssen wir trennen von der Frage, und es kann um Sanktionen dieser Art gar nicht gehen, dann merkt man, gerade wie auch in den Teilen der SPD, diese völkerrechtswidrige Frage gar nicht auf dem Schirm ist. Und da müssen wir uns leider in Zukunft, wir kommen jetzt zu spät, viel mehr der Frage stellen, wie ist Europa in der Lage, wirklich eine starke, einheitliche außenpolitische Stimme zu sein?
Auf der Agenda schon erwähnt, heute ein Treffen der EU-Außenminister mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken. Ja, steht der Westen, Albrecht von Lucke, nach Ihrem Eindruck, oder haben Sie das vor allem erstmal auf die Europäische Union bezogen? Steht er ja nicht.
Ja, er steht in Gänze sehr schräg, um es zu sagen. Aber nein, und das ist dann wirklich dann wiederum fast die Parallele oder die zumindest absolute Irritation. Da ist ja, hat man den Eindruck, nichts koordiniert. Denken Sie dran, also am Anfang haben Sie es in wunderbaren Nachrichten gesagt, es ist einerseits so, dass die Amerikaner ihr Botschaftspersonal, jedenfalls die Angehörigen, abziehen. Deutschland tut das nicht gegenwärtig. Es mag ja so kommen, aber es ist da offensichtlich schon eine absolute Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und Europa im Raum. Aber in Europa selbst, und das ist so dramatisch, merken wir eine ganz harte Kluft zwischen zwei durchaus in sich selbst hochgradig legitimen Interessen. Und das macht das Dilemma und die Tragik aus. Auf der einen Seite ist es natürlich die Ukraine selbst, die das Pech hat. Man muss es mal deutlich sagen. Das, was sie immer angestrebt hat, nämlich NATO-Mitglied zu werden, EU-Mitglied auch. Was ihr, ich glaube übrigens durchaus ja damals mit guten Gründen, auch von der Kanzlerin Merkel vorenthalten wurde. Dass ihr das jetzt, weil sie vor 20 Jahren, gut 20 Jahren, im Budapester Abkommen, heute würde sie wahrscheinlich sagen, so naiv war, im Vertrauen und in Absprache mit Russland gesagt hat, wir schaffen unsere Atomwaffen ab, deswegen ist die Ukraine heute ein Stück schutzlos. Und daraus erwächst natürlich der große Anspruch, wir wollen zumindest das Recht auf Selbstverteidigung für uns. Das artikuliert heute Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, gegen Deutsche, die er ja nun ersichtlich zu seinen Freunden zieht, gegen die deutsche Regierung, gegen die deutsche Bevölkerung. Aber es sagen auch die Esten, die Anrainer, die sagen, wir haben eine Verpflichtung. Das ist eine ausgesprochen, auch völkerrechtlich durchaus anerkannte Politik. Das Recht auf Selbstverteidigung. Und daneben gibt es natürlich genauso nachvollziehbar die große Sorge der anderen Staaten, die sagen, wir müssen ungeheuerlich aufpassen, dass wir nicht genau dadurch, dass wir Waffen liefern, die Argumentation vielleicht sogar für Putin liefern, dass er sagt, der Westen eskaliert weiter, jetzt fühlen wir uns regelrecht eingeladen.
Aber lieber Erbrich von Lucke, ist das nicht eigentlich genau die Situation, weil Sie, wie Sie darstellen, beide Positionen ihre Rationalität haben, dass man, und jetzt komme ich mit einem Begriff aus der Geschichte des Ost-West-Konfliktes, dass man eigentlich von westlicher Seite einen Doppelbeschluss bräuchte. Also eine klare Hinterlegung der militärischen Option, die man auch wählt. Und das ist ja im Moment gerade die Asymmetrie in diesem Konflikt. Russland ist ganz offensichtlich bereit, Militär als politisches Mittel einzusetzen. Der Westen ist es nicht, bis hin zu der Frage, ob man überhaupt Waffen liefert. Das macht es stärker. Das heißt, dass man auf der einen Seite als NATO, als EU gemeinsam beschließt, wir bauen eine militärische Drohkulisse auf und gleichzeitig bieten wir an Gespräche über Sicherheitsarchitektur, Gespräche über Abrüstung, gegenseitige Rüstungskontrolle, der ganze Instrumentenkasten, den wir ja glücklicherweise aus den 80er Jahren kennen.
Ja, wenn Sie so historisch aufschlagen, zum wiederholten Male, dann muss man leider es natürlich konkretisieren. Was heißt denn NATO-Doppelbeschluss? Das war die atomare Aufrüstung.
Ja.
Und daran hängt natürlich das ganze Gebilde. Es ist natürlich das große Problem, dass die Ukraine nicht mehr unter einem atomaren Schutzschirm steckt. Das ist doch das eigentliche Dilemma. Und das macht übrigens auch die eigentliche Infamie Russlands aus. Es ist im Budapester Abkommen klar gesagt worden, ihr rüstet ab und wir geben euch die Sicherheitsgarantie, dass wir nicht intervenieren oder beziehungsweise nicht in eine Invasion stehen. Das ist nun mal Geschichte. Und leider wird es wohl auch so sein, dass bei welche Aufrüstung man auch immer betreibt, die Überlegenheit Russlands, ich will gar nicht behaupten, der Übernahme des ganzen Landes, das ist ja sehr im Streit, das kann ich, bin kein Militärexperte, gar nicht einschätzen. Viele streiten über die Frage, ob Kiew wirklich eroberbar ist, aber dass jedenfalls die Invasion in Teile der Ukraine denkbar ist, das vielleicht auch wirklich das, was Putin ja vor geraumer Zeit schon gesagt hat, eigentlich gehört die Ukraine zu uns, man hat die Angehörigen, nicht nur die russischen Angehörigen in den autonomen, in Anführungszeichen, Gebieten hat man mit russischen Personalausweisen ausgestattet. Es gibt durchaus Überlegungen, dass diese Teile dann tatsächlich endgültig Russland zugeschlagen werden können. Wahrscheinlich ist dem in der Kürze der Zeit militärisch gar nichts entgegenzusetzen.
Aber ich mache mal ein Bild auf, lieber Albrecht von Lucke. Es sind 100.000 Mann von der russischen Seite der Roten Armee an der Grenze zur Ukraine. Man könnte natürlich auch 100.000 Mann NATO-Soldaten an die polnisch-ukrainische Grenze ins Baltikum dergleichen verlegen. Einfach nur, um, und das ist noch gar nicht die nukleare Abschreckung, aber um deutlich zu machen, das ist noch nicht die Vereinnahmung der Ukraine als künftiges NATO-Mitglied, aber es ist die Untermauerung dessen, dass wir das ernst meinen.
Ja, aber was hat die Ukraine für einen Nutzen daran, wenn die Truppen an der polnisch-ukrainischen Grenze stehen? Die Wahrscheinlichkeit, dass Polen, das ja zu seinem Glück NATO-Mitglied ist, angegriffen wird. Die, will ich nicht sagen, tendiert gegen 0%, aber ist ausgesprochen geringer. Und da hat Putin auch nie übrigens ein Interesse daran geäußert, dass es Teil des russischen originären Gebietes wäre. Nein, es geht ja tatsächlich um die Zukunft der Ukraine. Und momentan sehe ich die Dramatik darin, und das scheint mir übrigens auch der eigentliche Vorwurf, den man durchaus an die Amerikaner richten kann, der Abzug der amerikanischen Botschaftsangehörigen. Wie übrigens auch die verheerenden Aussagen von Joe Biden, der ja in seiner schwurbelnden Art und Weise bei seiner ersten Regierungserklärung in dem Kontext sagte, ja, man wird dosieren müssen in Verhältnis zu dem, was Russland dort konkret macht, hat natürlich fast den Eindruck erweckt, Russland hat nicht, ich will nicht sagen freie Hand, aber man wird dann auch auf ein moderates Intervenieren oder eine moderate Invasion mit moderaten Kräften insistieren. Das heißt, das ganze Prinzip der Abschreckung läuft, und das macht es ja so dramatisch für die Ukrainer, läuft völlig leer. Und auf den Punkt gebracht, auch Frau Baerbock hat gewissermaßen, ja wie andere auch, Solidarität in Kiew versprochen, aber eben immer ohne Waffen. Und das ist das Problem. In dieser Falle steckt die Ukraine, ohne dass ich jetzt sagen wollte, weil wir alle natürlich auch mit Fug und Recht eine größere Eskalation fürchten, ohne dass ich sagen wollte, wir kommen aus dem Dilemma raus. Denn das andere, dass möglicherweise auch hinter Putin mittlerweile noch andere Kräfte stehen, die ihn vielleicht sogar jetzt zu einer Invasion eher treiben, weil er ja auch den Zauberlehrling hat freigelassen mit seiner anti-westlichen Propaganda, mit einer ständigen Propaganda, die behauptet, der Westen attackiert mich ohnehin. Diese Sorge, dass er von daher fast genötigt ist, weil die Ukraine sinngemäß offen ist, seine 100.000 Euro, die muss man durchaus fürchten. Also insofern gibt es natürlich auch ein oberes Primat, zunächst auch ganz stark den Frieden zu wahren. Aber das geht wahrscheinlich auf Kosten der Ukraine.
Albrecht von Lucke. Ich bin fast verlockt zu fragen, was dann. Aber eigentlich höre ich bei Ihnen raus, dass wir gar nicht sehr viele Mittel in der Hand haben.
Das sehe ich so. Und ich muss einfach nur sagen, und das finde ich das eigentlich Fatale. Wir haben uns all die Jahre, und das sollte uns für die nächsten Jahre zu denken geben, immer, und das bringen die Scholz-Zitate, ich kann sie deswegen nur zum Besten geben. Er sagt, es kann nicht sein, dass Grenzen verschoben werden. Wir haben uns immer in dem Glauben gewähnt, die Kodifizierung von Grenzen in Europa steht fest. Und eigentlich muss man deutlich sagen, hat uns eigentlich die Annexion der Krim längst eines Besseren belehrt. Und man wundert sich schon, oder wir müssen uns alle die Frage gefallen lassen, haben wir uns in den letzten 5, 6 Jahren in dem Punkte doch ausgesprochen zu gutgläubig verhalten.
Fast 95%, ein Ergebnis wie für Helmut Kohl oder Angela Merkel zu ihren besten Zeiten, das hat dieses Wochenende einem Mann beschert, der lange eher für so 48,5-49% gut war, tendenziell auch vielleicht eher, würden manche sagen, gespalten hatte, denn versöhnt, Friedrich Merz. Und der musste selbst hörbar schlucken am Samstag, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis. Herzlichen Dank.
Der neue CDU-Chef Friedrich Merz, Albrecht von Lucke, kein schlechter Start, oder?
Nein, in jeder Hinsicht. Fulminant. Das hat er ja schon quasi als Weihnachtsgeschenk vor Weihnachten im Angang beschert bekommen. Die eigentliche, nicht Überraschung, aber fast schon Sensation war das überragende Ergebnis gegen Norbert Röttgen. Norbert Röttgen abgeschmettert mit über 60% den Mitgliederentscheid zu gewinnen. Das hat Merz einen solchen Vorschub geliefert.
Den dritten haben Sie jetzt schon gar nicht mehr erwähnt. Helge Braun,
ja, Braun war eine Lachnummer, Entschuldigung, dass ich das so sage, weil man sich wirklich fragt, warum ein Kanzleramtsminister, der eigentlich nie als Politiker in Erscheinung getreten ist, plötzlich meint, Parteivorsitzender zu werden. Das hat ihm, glaube ich, sogar eher genützt. Also das war, aber Röttgen wurde sehr ernst genommen. Braun war immer nur ein Funktionär und Technokrat. Also das war schon eine aberwitzige Vorstellung.
Braun, Braun war aber in gewisser Weise natürlich eigentlich auch der Erbverwalter der Angela Merkel.
Ja, natürlich,
Merkel.
Und das macht ihn auch nicht stärker. Aber ich will damit sagen, die Sehnsucht, das hat sich ja da gezeigt, die Sehnsucht nach Aufbruch, nach echter Erneuerung ist riesig. Und jetzt ist die Ironie, dass das noch einmal dann, Merz hat ja ganz tief gestapelt, gesagt, ich brauche 80%, damit rechne ich. Dass es 95% sind, ist nicht nur dadurch zu erklären, dass die Leute alle beigepflichtet haben. Nein, es gibt in der Union tatsächlich so etwas wie eine Sehnsucht nach Neuanfang. Und meine These ist tatsächlich auch die, es gibt auch dieses Momentum für Merz, was ganz, ganz stark hier zum Ausdruck kam. Dieses Sentimentale, und ich nehme das wirklich ab, entweder wäre ein, sonst wäre ein grandioser Schauspieler. Diese absolute Erleichterung, Genugtuung geht auch ganz weit, ist eine Rührung gewesen. Konservative sind ja manchmal sehr sentimental, das merkte man da. Also der knallharte Knochen der Merz, arrogant, egozentrisch, Selbstdarsteller, der kam plötzlich, nachdem er zweimal gescheitert ist. Das Stehvermögen muss man ja durchaus auch bewundern. Ja, ist die dritte Niederlage, hat er durchaus in Kauf genommen, beziehungsweise riskiert. Jetzt war er wirklich gerührt und übrigens mehrfach noch, auch bei der neuen Nominierung des ganzen Teams, dass er in Breite auftritt, er war mehrfach gerührt, weil er angekommen zu sein scheint. Und das darf man ja auch nicht vergessen, man hat ihm immer unterstellt, er wolle Parteivorsitzender nur werden, um anschließend Kanzler zu werden. Hiermit hat er bewiesen, nein, ich nehme auch den Angang in der Opposition in Anspruch und ich bin ganz sicher, das hat ihn so gestärkt, auch übrigens auch der Abgang von Merkel. Die ist ja kalt wie, man muss es deutlich sagen, eiskalt ist sie abgegangen. Sie hat sich weder zur Partei Ehrenvorsitzenden küren lassen, geschweige denn sich zu einem Abendessen herabgelassen. Das hat eine Kontrastfolie. Sie hat gesagt, ich bin dann mal weg. So ein Verhältnis, ganz kalter Art zur CDU, hat sie am Ende demonstriert. Merz ist in gewisser Weise das Gegenteil. Er übernimmt eine am Boden liegende, schwache, prozentual, 25%, schwache Partei, aber mit dem absoluten Willen zum Aufbruch. Und das macht ihn ungemein stark, zumal, auch das war deutlich, die Augenhöhe, die er plötzlich und sehr schnell mit Markus Söder hatte, da sind zwei Figuren, zwei Alpha-Figuren, aber Söder hat sich so geschadet im letzten Jahr, dass Merz für mein Verständnis unangefochten die Nummer eins ist. Und das wird er ganz schnell Ralf Brinkhaus spüren lassen. Er wird sich den Fraktionsvorsitz nehmen und dann bleibt er und ist er die ganz starke Figur in der CDU.
Die Frage bleibt aber natürlich auch, ob er die richtige Figur ist, um all das zu leisten, was die Union jetzt braucht. Ich finde das ganz interessant. Vielleicht gibt es da fast sogar eine Parallele zwischen der CDU und auch der Ampelregierung. Wir haben eigentlich eher tendenziell ältere Chefs an der Spitze. Hier Olaf Scholz, da Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat jetzt auch eine relativ frische, bunte, junge Truppe um sich herum geschart. Ist aber natürlich die Frage, ist er dann auch der Richtige? Wir denken jetzt an 2025.
Ja, und ich glaube, diese Altersfrage, Sie haben schon einen richtigen Vergleich angestellt, ist manchmal völlig überhöht. Man vergleicht immer, natürlich wird Merz 69 sein. Hat Glück, er ist knapp vor 70, wenn die Wahl 2025 sein wird. Aber es zählt der Vergleich. Und der Vergleich mit Olaf Scholz macht ihn nur 2,5 Jahre älter. Also Scholz ist dann auch 66,5. Und das heißt, Merz hat keine große Distanz zum Jetzt-Kanzler. Und dann kommt zweierlei hinzu. Zum anderen ist es so, er hat sich in der Tat sehr verändert. Der größte Gegner von Friedrich Merz war immer Friedrich Merz selbst. In seiner ganzen Egozentrik, in seiner ganzen Arroganz, in seiner ganzen auch neoliberalen Eindimensionalität. Er hat sich tatsächlich, und das glaube ich, merkte man auch auf diesem Parteitag sehr deutlich, er hat begriffen, wie sehr er sich selber im Wege steht. Er hat sich breit aufgestellt, inhaltlich. Er begreift, er muss die Breite der CDU abdecken. Er hat auch begriffen, dass er ein junges Team braucht. Er braucht Leute, die ihn ergänzen in den Themen. Und wenn ihm das gelingt, plötzlich Teamplayer zu werden, und man hatte den Eindruck, dass da etwas wie echter Erneuerungswille, Optimismus kommt, dann kann ihm viel gelingen. Es wird von zweierlei abhängen. Es hängt zum einen davon ab, und da wird es ganz schnell spannend, es hängt von seinem Angang in den nächsten Monaten ab. Es ist jetzt schon fast die Vorentscheidung dieses ersten halben Jahres. Gelingt es der CDU, die drei Wahlen, die anstehen, Saarland Mitte März, gelingt es dort Tobias Hans, die Wahl zu gewinnen? Momentan sieht es gar nicht nur gut aus für ihn. Gelingt es anschließend, Daniel Günther Schleswig-Holstein zu halten? Und gelingt es auch dann vielleicht sogar Hendrik Wüst noch in Nordrhein-Westfalen, diese ganz entscheidende Wahl zu gewinnen? Dann wäre Merz ungemein stark.
Ja, aber dann hätte er natürlich auch drei jüngere Männer, die vielleicht auch mit Fug und Recht sagen könnten, na, vielleicht sind wir eher die neue CDU und der Aufbruch 2025.
Absolut, da haben Sie völlig recht. Er wird es mit Konkurrenten zu tun haben, aber es müssen sich so junge Landesfürsten erstmal profilieren. Und er hat natürlich, wenn er sich den Fraktionsvorsitz greift, die dritte Stärke, denn eines kommt doch hinzu. Die eigene Stärke von Friedrich Merz wird die Schwäche dieser Regierung sein. Wie wir gerade davor gezeigt haben in beiden anderen Plots, die Regierung steckt schon jetzt tief, tief im Morast zweier riesiger Großkrisen. Sowohl der Corona-Krise, wo ich nicht sehe, dass sie unbeschadet aus der Impfpflichtdebatte rauskommt. Ich will von der Ukraine als zweiter Großkrise gar nicht reden. Und die dritte, die ja quasi schon im Hintergrund auftaucht, nämlich die Frage, wie kommt man aus der Jahrhundertkrise, der Klimakrise richtig raus, beziehungsweise wie steigt man überzeugend ein, ohne einen Teil der Bevölkerung zu verlieren. Und auch vor allem mit einem Kanzler Olaf Scholz, der noch gar nicht gezeigt hat, wie er hier Führungsfähigkeit zeigt. Das ist die potenzielle Stärke von Merz, denn eins darf man nie vergessen. Die CDU-CSU, so historisch sie geschlagen ist, mit 8% Verlust von 33% auf 25, liegt Auge in Auge mit der SPD. Die SPD ist keine starke Kanzlerpartei. Es kommt im Endeffekt mit Blick auf die nächsten Jahre auf Verschiebungen von 2-3% an. Wer 2025 mit 2-3%, wie es diesmal die SPD war, die Nase vorn hat, stellt den Kanzler. Insofern hat Merz, wenn die Karten so fallen, wie man sich's ausmalen kann, dann hat er keine schlechten Chancen, Kanzlerkandidat 2023 zu werden. 25, Entschuldigung, 2023 kommt wird er das nächste Mal bestätigt, das ist der letzte Punkt, wird er bestätigt, wenn es ihm gelingt, ein weiteres Mal zum Parteivorsitz. Das ist das entscheidende Jahr. Söder muss seine Landtagswahl gewinnen, Merz Parteivorsitzender werden, dann wird das Duell noch einmal aufleben und dann spricht vieles für Merz.
Aber ich finde es interessant, ich höre bei Ihnen immer wieder raus, eigentlich eine latente Unzufriedenheit mit der gerade erst gestarteten Ampel und jetzt eine erstaunliche Zufriedenheit mit einem Friedrich Merz, der ja wirklich über zwei Jahrzehnte, gerade auch die letzten 2,5 Jahre immer gut war, gerade Menschen links der politischen Mitte in Wallung zu bringen.
Ja, ich kann Ihnen aber auch sagen, warum. Ich bin da keineswegs immer nur in der Betrachtung eindimensional auf die Punkte, die ich kritisierenswürdig finde. Ich finde verheerende Position, die Merz in den letzten Jahren hatte. Seine Abwertung der Klimapolitik, katastrophal, seine neoliberale Arroganz. Ich traue ihm aber zu, dass er gelernt hat. Aber ich sehe eine ganz große Chance von Merz. Und das ist bisher das Versagen von Olaf Scholz. Die Leidenschaft, die Olaf Scholz und die Führungsfähigkeit, die ihm vollkommen abgeht bisher und die ich auch als Problem bei einem Kanzler Scholz, ob seiner fehlenden Leidenschaftlichkeit, als Grundproblem sehe, die aber in der Klimakrise und in dem ganzen Angang der Ampel in allen Großfragen noch wird viel stärker aufbieten müssen. Wenn sich dieses Defizit vertieft und verstärkt, dann wird es genau einem abwartenden Merz, der aber rhetorisch sehr aufdrehen kann, voll in die Hände spielen. Dann hat er die Erneuerungskarte, dann ist er eher die Überraschung und das ist eigentlich auch die Ironie. Eigentlich ist ein Friedrich Merz, der 20 Jahre von der Oberfläche verschwunden war, der jetzt gewissermaßen neu und auch ein Stück weit geläutert auftauchen könnte, ist ein Mehr an Erneuerung als ein Olaf Scholz, wenn er so stoisch, unverändert, ja, und auch ein Stück weit nicht inspirierend weitermacht.
In der Kanzlerfrage würde ich Ihnen da vielleicht sogar recht geben, aber ich sehe gerade mit Interesse diese Entwicklung innerhalb der Ampel. Mal sehen, ob sie sich so verstetigt oder ob nicht Olaf Scholz vielleicht auch noch seine Rolle findet. Wenn man sich anschaut, wie Angela Merkel gestartet ist, auch nicht unbedingt als die stärkste Kanzlerin in einem starken Kabinett. Aber das könnte ja ein neues, interessantes Muster in der deutschen Politik sein, dass wir mal keine starke Kanzlerfigur haben, aber dafür starke Ministerinnen und Minister. Also eigentlich vielleicht eine Antwort für unsere Zeit, die zeitgemäßer ist, stärker im Team und weniger Ego und die Person vorne.
Aber am Schluss, und das ist doch ganz entscheidend, wird ein Kanzler gewählt und es wird noch mehr und eine Kanzlerpartei,
es wird noch mehr gewählt.
Ja, das ist schön, dass Sie das so sagen, aber wir wissen genau, wie die parteipolitischen Spiele und Usancen sind und auch übrigens zwingenderweise, weil das Bedürfnis nach Führung, und das ist ganz ersichtlich, ist unter diesen Großkrisen so eminent. Scholz sagt ja auch immer, dass er es eigentlich leisten will. Er hat es bloß bisher nicht getan. Er hält uns quasi mit einem gewissen Vakuum hin. Ich könnte auch sagen, bisher ist es eine Führungsverweigerung, die er auf allen Feldern zeigt. Sowohl was Corona anbelangt, auf der Ukraine-Krise, aber auch zum Teil. Und wenn sich das verstetigt, wird die Sehnsucht nach einer starken Figur, und das ist doch der Vorteil der Union, die ihn eigentlich nur abwarten muss, die in die bösen Schwachstellen der Regierung eindringen muss. Das ist das große Plus dieser Opposition. Sie kann bisher sich damit zurückhalten, eigene Lösungen anzubieten. Das zeigt sie explizit in der Corona-Krise. Lass die doch mal die Impfpflicht machen. Wir sind zwar auch dafür. Also, das ist der Vorteil von Friedrich Merz. Und da muss Olaf Scholz sehr, sehr viel aufbieten, damit er in die Offensive kommt und auch gleichermaßen überzeugend wird.
Albrecht von Lucke sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich glaube, wir könnten noch ohne Probleme ein bisschen weiter reden, aber ich gucke auf die Uhr und deswegen sage ich an dieser Stelle Albrecht von Lucke herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
Ich danke Ihnen, es war mir wieder eine große Freude und ich hoffe, Herr Frenzel, wir haben hinreichend konstruktiv gestritten, dass auch diesmal alle einhellig begeistert sind und wir nicht eine gespaltene Zuhörerschaft haben.
Wir werden sehen und wir werden letztendlich die Hörerinnen und Hörer entscheiden lassen. Schreiben Sie uns gerne, wie es Ihnen gefallen hat, und schreiben Sie uns sowieso gerne, nicht nur heute, sondern immer.